Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Jeder gute Film braucht gute Schauspieler, klar, und die kennt man in der Regel auch. Aber es braucht natürlich auch gute Autoren, und da gehört er zu den Besten. Helden wie wir in V.A. Sonnenallee, das waren seine Bestseller, allesamt kultige Kinokassenschlager auch. Der Grund, ein liebevoller Blick auf die Absurditäten des Alltags in der DDR. Ob der Westen diesen humorvollen Blick auf sich selbst wohl auch hinkriegt, ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Erfolgsautor Thomas Brossig. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Und schön, dass Sie es noch pünktlich geschafft haben. Ich habe schon ein bisschen gezittert. Sie sind einer der Ersten, die jetzt eigentlich die kurze Strecke, die schnelle Strecke wieder haben zwischen Hamburg und Berlin. Und trotzdem hat es gehapert.
Ja, ich habe erst mal eine halbe Stunde in Berlin auf dem Bahnhof gewartet. Hat sich so eine Verspätung aufgebaut. Und insgesamt war ich dann sozusagen 3 Stunden Bahnsteigkante in Berlin bis Ausstieg, Zug in Hamburg. Ja, ja. Ja, die Deutsche Bahn hat es wieder spannend gemacht.
Immerhin, Sie haben es geschafft. Hat Sie das nervös gemacht?
Total, ja.
So. Ich glaube, Sie sind es immer noch, ne? Genau, Sie sagten schon, noch so richtig so ein bisschen angespannt. Wie kriege ich Sie denn jetzt locker?
Nein, kriegen
wir. Geht schon. Vielleicht erzählen Sie uns am Anfang direkt mal von Ihrer Schreibwerkstatt. Ich habe nämlich gehört, dass Sie eigentlich mehr oder weniger aus Mecklenburg-Vorpommern direkt zu uns kommen.
Ja, eine Schreibwerkstatt ist, ich sage immer Schreibexil. Bei Schreibwerkstatt, da denkt man immer, dass man da so eine Handvoll Autoren hat, mit denen man arbeitet. Aber so war es nicht. Ich war jetzt tatsächlich 3 Wochen in Mecklenburg und habe, also wo ich auch wohne, und habe da nun meinen nächsten Roman fertig gemacht. Ja. Der heißt Die Erfindung des Glücks. Und das ist natürlich so, also dass wenn du einen Roman in 3 Sätzen zusammenfassen kannst, dann ist es kein interessanter Roman. Ich habe letztens 2 Literaturkritiker erlebt, die haben versucht, so den Hit, der also irgendwie so den angesagten Roman dieser Saison mal zusammenzufassen. Es ist ihnen nicht gelungen. Und deshalb versuchen Sie es dann. Ja, muss ein interessantes Buch sein. Also was jetzt die Erfindung des Glücks angeht, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das erzählen soll. Also stellen Sie sich vor, ja, wir wissen, wir haben den Bagger, um sozusagen die Muskelkraft zu verstärken. Wir haben sozusagen Mikroskop oder auch andere Geräte, um so die Sinne zu verstärken. Aber wir haben sozusagen nichts, was die Empfindung verstärkt. Mhm. Und in meinem Roman gibt es jetzt etwas, da sind die Menschen in der Lage, Glücksgefühle zu empfinden, die wir uns nicht vorstellen können. Also so wie eben der Bagger eine Muskelkraft hat, die wir uns nicht vorstellen können. So sind dort eben, also eröffnet die Möglichkeit, Glücksempfindung zu empfinden, die wir uns so nicht vorstellen können, also weil wir es nicht kennen.
Also wir borden vor Glück.
Es ist, ja, und wir haben auch alle, oder nicht wir, also in dieser... Ja. In dieser Welt, in der das spielt, haben die Menschen auch eine Garantie darauf. Und es gibt eben auch eine Garantie da, oder ein Konsens darüber, was Glück ist. Ja? Und das ist nämlich auch was Interessantes, was es zum Glück zu sagen gibt. Wir sind uns alle, also für uns alle ist Glück so wichtig. Ja? Ja. Viel Glück und die Kinder sollen glücklich sein. Ja,
Glückwünsche zum Geburtstag.
Und es gibt einen Weltglückstag und weiß ich was alles. Aber wenn man dann mal wirklich so fragt, also was waren so die 3 glücklichsten Momente in deinem Leben? Da kommst du ins Grübeln. Und das ist, das finde ich bemerkenswert. Also dass wir, obwohl uns das Glück so wichtig ist, wir doch so wenig darüber wissen und es auch so wenig Einigkeit darüber gibt, was Glück ist. Und da habe ich als Schriftsteller mal gesagt, da setze ich mal an und da baue ich mal was. Und dass ich das jetzt nicht in 3 Sätzen zusammenfassen kann und dass ich von dem, was ich jetzt hier so erzähle, was mir so im Kopf rumgeht, dass ich daraus überhaupt keine Handlung irgendwie erahnen lässt. Es ist ein vollkommen irres Remake von 1984.
Ich wollte gerade sagen, es klingt nach so einer Utopie bei besseren Sinne.
Ja, und ja, also obwohl alle Menschen glücklich werden, ist es doch ganz schrecklich. Und sozusagen ist, also 1984 von Orwell ist sozusagen das Buch, was noch am nächsten dran ist, ja. Bei dem, also es ist vollkommen irre und ich bin gespannt, was der Bücherherbst so für mich bringt.
Ich bin auch gespannt, was unser
jetzt
Gespräch
darf ich
jetzt
aber
auch bringt.
Unser Sofa hier nicht dafür missbrauchen.
Wir reden vielleicht gleich nochmal drüber. Ist ja spannend, weil Glück ist ja wirklich was Sie sagen, ist, was jeder möchte und womit auch jeder sich auseinandersetzt. Mal wieder herrlich, die Szenen der Sonnenallee. Können Sie noch drüber schmunzeln?
Ja, nein, nicht nur schmunzeln. Also es ist, das ist ein Dauerbrenner. Ja. Das hat, also jetzt muss auch mal der Name Leander Hausmann fallen. Der
absolut.
Der hat den Film gemacht und hat da auch und als ich mit der Idee zu ihm gegangen bin, da hat er auch gleich gewusst, was er da will und wie er da rangeht. Und dann hat er auch wirklich einen Leander Hausmann-Film daraus gemacht.
Das ist ein super Film. Wir sprechen gleich noch, zeigen auch eine Szene. Aber erstmal, weil da gerade gesagt wurde, Sie sind in der Autoren-Nationalmannschaft, wurde ich stutzig, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Es gibt sowas, aber ich bin da nicht, weil ich nicht gut genug dafür bin, aber ich habe die gegründet. Das ist richtig. Da stand eines Tages ein ungarischer Autor bei mir vor der Tür und hat gesagt, da soll jetzt eine Fußball-Europameisterschaft der Autoren-Nationalmannschaften stattfinden. Und es gibt keine deutsche Nationalmannschaft und du musst sie gründen. Ja? Und dann habe ich das gemacht. Und, also
da dürfen nur Autoren rein?
Ja.
Und wie qualifizieren die sich? Oder nehmen sie jeden, den sie kriegen können, weil es gar nicht so viel gibt, die Fußball spielen?
Naja, inzwischen hat ja Christoph Kramer, also den, ja. Aber den würden wir wahrscheinlich aus Wettbewerbsverzerrungsgründen nicht fragen. Also das macht man ja nicht. Das haben die Schweden mal gemacht. Die hatten mal einen Ex-Fußballprofi, der dann Kinderbücher geschrieben hat. Den hatten die bei, der hat auch beim HSV gespielt.
Ach.
Kindsweil hieß der, aber der ist auch schon lange, lange her. Ja. Im Jahr 2006 oder so, als der schon Schriftsteller gewesen ist. Und vorher hat er beim HSV gespielt. Und der hat auch gesagt, der schießt keine Tore, der wird nur flanken und so. Ja, also hat sich da auch zurückgehalten. Nee, und ich habe auch von vornherein gesagt, also ich kann so diese Mannschaft gründen, aber ich will da sehr schnell auch so Leute zusammen finden, die so gut sind, dass ich als Spieler da überflüssig bin, wozu nicht viel gehört, also weil ich wirklich kein guter Fußballer bin.
Aber wir haben gerade Sönke Wortmann zum Beispiel gesehen, der ist oder war da auch drin?
Genau. Mhm. Und wobei er kein Autor ist, aber das ist so.
Drehbuch.
Also der ist so ein. Ja, der ist natürlich auch ein bekannter und auch ein wirklich ein toller Regisseur und hat auch eine Fußballliebe. Und da findet man dann schon irgendwas. Also um ihn sozusagen sich schön zu küssen und als Autoren zu adeln und ihn dann da mal mitspielen zu lassen. Ja.
Aber wenn Sie eine Autoren-Nationalmannschaft gegründet haben und offensichtlich ja gegen, also nicht Sie, aber da auch gegen andere Länder gespielt wird, haben Sie offensichtlich ein Faible für Fußball. Jetzt Fußball-WM, sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie jetzt hier sitzen, während doch gleich ein ganz interessantes Spiel eventuell Portugal-Kongo angepfiffen wird?
Es ist ein interessantes Spiel. Also ich muss wirklich sagen, ich bin echt sauer, dass diese, also jetzt mit 48 Mannschaften bei der nächsten WM, da reden diese ja von 64 Mannschaften der WM, die dann auf drei Kontinenten stattfinden soll. Also das ist, ja, also noch mehr Mannschaften heißt auch noch mehr Fallobst. Also ich habe mich mal viel mehr auch auf Fußball-Weltmeisterschaften gefreut. Schon die letzte zur Weihnachtszeit, die hat mich kaum interessiert. Und auch die jetzige, ich glaube, da gucke ich dann auch erst ab der K.O.-Runde. Aber das war mal anders.
Ja,
das finde ich wirklich schade. Also diese Sommermärchen, da waren noch 32 Mannschaften in einem Land und dann eben auch zu einer magenfreundlichen Zeit. Okay, das werden vielleicht die Menschen in Japan oder in den USA anders sehen. Ja, aber jetzt haben wir hier eine WM ohne Public Viewings. Und,
das stimmt. Geht so ein bisschen an einem vorbei.
Ja, und ich habe so das Gefühl, die FIFA, die böse FIFA, die wird nicht ruhen, bis wir sozusagen Dauerbefußballerung haben, ja. Aber mehr Fußball heißt dann eben auch, dass sie auch immer mehr mittelmäßige Spiele sehen werden, ja. Und Entschuldigung, Deutschland, Curaçao, das ist keine Ansetzung für eine WM-Endrunde. Das ist
obwohl es trotzdem ein ganz schönes Spiel war, ne? Hat Spaß gemacht zu gucken. 7-1. Haben Sie denn, wagen Sie eine Prognose, Deutschland Weltmeister?
Eigentlich nicht so. Also alle, die was davon verstehen, sagen, naja, im Achtelfinale wird Schluss sein. Also wenn sie gegen, also wo der läuft ja auf Frankreich hinaus, das kann schon sein. Also aber einen guten Tag können sie auch mal Frankreich schlagen. Oder wenn Frankreich einen schlechten Tag hat, was ja auch passiert. Und also insofern will ich da keine Prognose wagen. Aber wie sagte schon der große Philosoph Sepp Herberger, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Oder weil sie wissen wollen, wie es ausgeht, irgendwie so. Und, aber bei Deutschland Curaçao, da weißt du, wie es ausgeht. Ja.
Sie haben mit Humor oder mit einer Komödie Ihren großen Erfolg gelandet. Nämlich unter anderem Sonnenallee, einer der Erfolgsromane am Ende der Sonnenallee und eben dann auch der Film. Was ist Ihr spezieller Humor? Welcher Humor ist in dieser Komödie, der so funktioniert?
Naja, das ist dann wirklich ein bisschen ein grundsätzlicheres Nachdenken schon über, worüber lacht man. Denn also für mich war das Aha-Erlebnis war Helden wie wir. Das war ein Roman von 1995, da war ein Ich-Erzähler, der war ein größenwahnsinniger größenwahnsinniges kleines Licht bei der Stasi und der also auch immer irgendwelche sexuellen Fantasien, sexuelle Komplexe und so, also wirklich, also ich habe da richtig
aus dem Vollen geschöpft.
Richtig aus dem Vollen geschöpft, danke. Und dann hat es eben auch Leute gegeben, die mir das übel genommen haben. Und interessanterweise eben Leute im Westen, ja, die gesagt haben, DDR war doch alles so schlimm, darüber kann man doch nicht lachen. Und nee, dann habe ich immer gesagt, es geht nicht darum, dass man darüber lacht, weil es so lustig war, sondern man lacht darüber, um anders darauf zu schauen. Ja? Denn wenn man über etwas gelacht hat, dann ist es nicht mehr dasselbe wie zuvor. Mhm. Ja, wenn du... das gibt ja keine schlimmere Beleidigung oder das heißt Beleidigung, wenn du sagst, darüber kann ich nur lachen, ja, dann heißt es, dass du deine Macht zurückgewinnst. Mhm. Und insofern kann das Lachen auch was sehr Nützliches sein, kann was Therapeutisches haben, kann ein Akt von Selbstermächtigung sein. Und wenn Sie eben jetzt fragen, also wie wichtig ist in der jetzigen Situation das Lachen, ja, das ist wichtig in ernsten Zeiten, dass man sich des Ernstes bewusst wird. Aber irgendwann, wenn man dann, also und gerade auch wenn es vorbei ist, dann muss man auch, also dann muss auch das Lachen irgendwann ein Zepter schwingen. Ja? Also ich bin ja überall auf der Welt gewesen mit meinen Büchern. Als ich in Südafrika gewesen bin, habe ich gesagt, ey, irgendwann wird es auch eine Apartheid-Komödie geben. Und zwar nicht, weil die Apartheid so komisch war. Ja, sondern weil wir jetzt eine andere Zeit haben und weil ihr euch doch auch danach sehnt, da ein bisschen anders drauf zu blicken und eben nicht nur das, also sozusagen die Erniedrigung und die Demütigung in allem zu sehen, sondern vielleicht auch den ganzen Irrsinn mal zu entblättern. Und da ist sozusagen die Komödie was ganz Wertvolles. Ja? Und ja, das wird auch irgendwann... Sie können sich das nicht vorstellen, aber ich sage, es wird auch irgendwann eine Komödie über den Ukraine-Krieg geben. Nicht, weil er so komisch ist, sondern weil so eine Tragödie auch irgendwann so eine Bewältigung braucht. Und die Komödie wird sicherlich nicht das gängige Mittel sein, um das Gedächtnis an diesen Krieg zu wahren. Aber es wird irgendwann der Moment kommen, wo die Ukrainer auch sagen werden, ich will auch mal lachen drüber, ja. Und das,
also in Ihrem Erfolgsroman und auch in dem Film, für den Sie ja auch das Drehbuch geschrieben haben, kann man das. Man kann über den Alltag und die Absurdität auch des Alltags durchaus mit den Protagonisten einer Jugendklique lachen. Super. Und Detlef Buck natürlich auch wunderbar in der Rolle. Überhaupt, das ganze Cast ist ja aus allem was geworden. Aus den jungen Männern, die wir da gerade gesehen haben. Waren Sie selbst mit beim Dreh?
Na, Autoren am Set, das mögen Regisseure nicht so besonders, weil die dann immer so rüberrennen und nein, das habe ich mir doch schon gedacht, das möchte ich so und so machen und so. Also das, ich war einmal da, und das war nicht beim Drehen, sondern das war da, das ist für die Sonnenallee so die Kulisse gebaut worden. Mhm. Also die, da ist eine Mauerkulisse errichtet worden und das war wirklich, und da zur Grundsteinlegung, da ist sozusagen das Produktionsteam von der Sonnenallee dazu gebeten worden und da war ich dann eben auch und dann fuhren da so Bagger rum und da war Baulärm und alle waren so beschäftigt und man hat wirklich so die Millionenwerte, die jetzt hier so investiert werden und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, ich weiß noch, wie das angefangen hat, wie ich da sozusagen in einer Nacht so am Bleistift geknabbert habe und ich wollte da nur so rumlaufen und sagen, nein, Entschuldigung, ich wollte hier keinen Aufwand verursachen, bitte lass das, ja, so war das alles nicht gemeint.
Aber Sie waren selbst überrascht. Vom Erfolg, ne?
Ja, natürlich. Also weil das so die DDR, also diese Themen galten ja damals als Kassengift. Mhm. Und das war, und jetzt inzwischen ist das, das sollte ich vielleicht zum Lachen auch noch sagen, das geht eigentlich auch nur einmal. Also wenn dann klar ist, dass man darüber auch lachen kann, dann ist der Drops auch gelutscht. Jetzt hat sich aber sozusagen die Ostkomödie auch etabliert, also weil eben dann auch Produzenten mitgekriegt haben, also dass man damit auch Geld verdienen kann. Und ich finde das jetzt auch nicht mehr so, also ich finde diesen Genre jetzt auch nicht mehr so interessant. Ja, das, also deshalb denke ich, ja, wenn die Corona-Zeit ist ja auch eine Zeit, die hat Wunden geschlagen. Mhm. Und das ist auch eine Zeit, da denke ich, wenn wir darauf mal anders blicken könnten, also diese Entzweiung und viele werden das auch nicht, also und es ist nicht so, dass ich es lustig finde, aber ich glaube, eine Corona-Komödie, ich kann sie nicht schreiben, ich sag's gleich, aber ich habe das Gefühl, sie könnte uns gut tun, weil sie uns erlauben würde, also dass wir auf uns und also dass jeder Einzelne sich da auch mal ein bisschen anders dann auch wieder sieht und vielleicht kann das ein bisschen die Wogen glätten und die Wunden heilen. Denn da, also mit Corona ist was in diesem Land und in dieser Gesellschaft passiert, an dem wir auch irgendwie noch knabbern, auch wenn wir es nicht ständig aussprechen.
Ja, man kann natürlich auch darüber nachdenken, machen wir gleich gemeinsam, wenn man Ostkomödien geschrieben hat, über die man lachen kann, kann man vielleicht auch Westkomödien schreiben. Mal sehen. Sie haben erzählt auf jeden Fall, dass Sie eine Schreibwerkstatt ja in Mecklenburg oder ein Schreibexil in Mecklenburg-Vorpommern haben. Und dort sind im September Landtagswahlen, Anlass für Andreas Moll, sich mal umzuhören. Und zwar bei Menschen aus aller Welt, die im Nordosten ihre Wurzeln haben und alle zwei Jahre zurückkommen. Die Poggers.
Das ist ein Pogge, plattdeutsch für Frosch. In seinem Namen steht dieses Wochenende beim Pogge-Symposium mitten in Mecklenburg. Auf dem Gutshof Roggo in Lahlendorf im Landkreis Rostock treffen sich die Nachfahren der Familie Pogge zum Austausch und zur Ahnenforschung.
Mein Poggeweg sozusagen.
Akademikerinnen und Unternehmer aus Berlin, dem Rheinland, vom Bodensee und sogar aus den USA sind nach Roggo gekommen.
Ich bin Carolina Pogge, so ich bin aus New York. Mein Vater war in Mecklenburg geboren. Und ausgeflogen in 1953 mit der ganzen Familie zu Amerika. Und so wir sind die vierte oder fünfte Generation von diesem Haus.
Das Pogge-Treffen, auch ein Anlass, über den Stand der Einheit zu sprechen.
Bei uns ist es immer Deutschland. Wir haben nicht die verschiedene daran gedacht.
Das Thema Ost und West, ist das noch zeitgemäß? Könnte man nicht alte und neue Bundesländer zusammenlegen, dann gäbe es kein Ost und West mehr. Eine Frage auch an Sarah Tiedig, Lehrerin an der örtlichen Pogge-Schule.
Ich trenne das gar nicht. Also für mich ist es ein Deutschland und bin froh, dass es heutzutage so ist und wir da eben gemeinsam arbeiten. Und deshalb bin ich auch froh, dass es diese regionalen Grenzen an sich gibt, weil es eben auch die regionalen Traditionen gibt und eine Geschichte, die wir eben jetzt verbinden.
Physiker Helmut Schäffer aus West-Berlin hat als Student den Mauerbau und später die Wiedervereinigung erlebt. Wie findet er die Idee, Ost- und Westländer zu fusionieren?
Wenn es dazu kommt, die Grenzen, also die Bezirksgrenzen oder die Ländergrenzen zu verschieben, also beispielsweise wollte Bayern südlich des Rennsteigs, Südthüringen, das hätte genauso gut, die sprechen mehr Fränkisch als Thüringisch, die wären, glaube ich, ganz gerne nach von Coburg und Lichtenfels, das ist ja ein Steinwurf, übernommen werden wollen. Aber das wollten die Bayern nicht. Ja? Aber im Prinzip wäre das sinnvoll.
Auch für den Bürgermeister von Lahlendorf geht es um den Dialog und das Zusammenkommen.
Erstmal wichtig ist, dass die Leute sich überhaupt unterhalten, dass es, was für Probleme hier in der Region sind und natürlich auch, wie es aus westdeutscher Sicht gesehen wird. Natürlich hat man immer die Angst, dass wir die blaue Welle hier bekommen.
Das Pogge-Treffen, auch eine Landpartie zu umliegenden Bau- und Kulturdenkmälern. Gut Beelitz wird heute von Frauke Bongard bewohnt und bewirtschaftet. Sie wuchs in Ostfriesland auf, ging dann nach Berlin. Ihre Eltern bezogen in den frühen 90ern das Gutshaus, das einst den Urgroßeltern gehörte und 1945 von den Sowjets enteignet wurde. Ein Teil deutscher Geschichte.
Ja, also ich bin sehr gerührt davon, wie ich hier aufgenommen werde, muss ich sagen. Also meine Eltern hatten da damals 92 oder Anfang der 90er, Mitte der 90er, da gab es auf jeden Fall noch viel mehr Spannung. Und ne, die Wessis hatten einfach, ja, auch lange Zeit einfach überhaupt gar keinen guten Ruf, würde ich mal sagen. Wobei wir Ostfriesen ja immer schon auch so zu Westzeiten die Ossis waren. Also.
Ost und West sind eins beim Pogge-Symposium in diesen blühenden Landschaften Mecklenburgs.
Ja, Ossis und Wessis, Ost und West. Thomas, gibt's die Mauer in den Köpfen tatsächlich noch? Wie hoch ist sie oder wie stark?
Ach, naja, es gibt so viele Meinungen, wie man Menschen dazu fragt. Und also meine Ratlosigkeit, die ist immer noch die gleiche. Ich lerne immer noch dazu. Und also mir ist auch klar, dass ich sozusagen als mit der Brille eines Städters sozusagen das Land nicht kapieren werde. Mhm. Also dass das ein ganz anderes ist. Ja, und dann denke ich ja, wenn hier Leute in den USA sagen, ja, Ost und West spielt für uns keine Rolle, für mich spielen auch Nord- und Südstaaten keine Rolle. Ja, für mich ist das alles ein Amerika. Also ist es. Aber das, wie gesagt, man kann da viel, so viele Meinungen hören, wie man Menschen fragt. Und jeder hat sich ja auch so seine Gedanken darüber gemacht. Deshalb musst du mit so einer, also dann auch mit so einer Kakophonie auch leben. Ja? Was so die Zusammenlegung von Ost- und Westländern, Berlin
ist ja nur, eine gemeinsame Grenze haben eventuell, ne?
Naja, also in Berlin, da ist nun mal die Hauptstadt der DDR mit West-Berlin sozusagen fusioniert zu einem Land. Und alle, die eben sich davon was versprechen, dann sollen die mal nach Berlin gucken, ob denn hat es denn was gebracht?
Ja, hat es was gebracht? Sie wohnen ja in Berlin.
In Berlin gibt's nach wie vor Probleme.
Was sind das, Ost-West-Probleme? Oder generelle Probleme?
Naja, ich sag mal so ein paar. Ich würde bei der Ost-West-Frage, ich bin ja da eher einer, der so auf das Soziale geht. Also ich frage mich wirklich, wie ist das so mit der Besetzung von Führungspositionen? Ja, jetzt in der Bundeswehr, glaube ich, sind nach wie vor kaum Generäle mit einer Ostherkunft. Und das 35 Jahre. Nach der deutschen Einheit und wie ist das mit Intendanten, mit Universitätsrektoren oder Universitätspräsidenten und so. Also da ist, man hat dort, was so die Gleichstellung von Mann und Frau angeht, da ist eine Menge passiert. Aber was so das Ost-West-Ding angeht, da ist da...
muss noch was passieren.
Aber achtet...
Aber wir haben ja vorhin über Humor gesprochen, das war ja so der Ausgang. Kann man dem mit Humor begegnen, also indem man vielleicht auch mal den Westen persifliert, sag ich mal, und dem die Brille aufsetzt?
Ja, das gibt es sicherlich auch, aber ich habe ja sozusagen über den Humor als eine Bewältigungsstrategie, also dass wenn du über etwas lachst, ist es nicht mehr dasselbe wie vorher, also dass eigentlich sozusagen dass die Tragödie als die Ursache oder als der Kern der Komödie. Und ob jetzt hier die Frage der Ost-West-Ungleichheit, ob man das nun gleich als eine Tragödie bezeichnen muss, also auf die man deshalb mit einer Komödie, oder ob das nicht eher doch was Kabarettistisches ist, also weil mangels Fallhöhe. Es gibt auch, wenn ich sage Corona-Komödie, ja, dann sehe ich da schon eine Fallhöhe. Aber einfach nur, weil ich die Idee habe oder weil jemand anders die Idee hat. Oder weil jemand sagt, da hat er eine richtige Idee. Machen wir eine Corona-Komödie. Du brauchst dazu immer noch einen richtig guten Komödianten, der das auch macht. Also allein der Vorsatz reicht nicht aus. Und ich habe Angst davor, dass das heute jemand hört und da sagt, ja, super Idee, machen wir. Ja. Und dann kommt da irgendwas raus und denkst du, ach du liebes bisschen, das soll jetzt eine Corona-Komödie sein. Das ist ja auch nur sozusagen ein Werk der mit guten Absichten. Ja.
Ich meine, ist ja auch schon ein bisschen her, seit Ihre Filme so super gelaufen sind. 25 Jahre jetzt, ne? Oder? Mhm. Sonderling?
Ja.
Haben Sie danach nochmal Komödien versucht oder haben Sie gesagt, ich habe 2 super Treffer gelandet, 3?
Ich war dann so auf die Komödie festgelegt, ich konnte machen, was ich wollte und ist mir immer wieder als Komödie gejubelt worden. Also man hat es Komödie genannt, ohne dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt, ich gehe da mit Komik ran. Aber offenbar habe ich da auch was, dass es mir leicht fällt oder dass es sich, dass es komisch wird oder dass es Komödien werden, ohne dass eine Absicht vorliegt. Ja.
Ja, man braucht eben den Blick fürs Kleine auch vor allem, ne, für die Komödie. Wir haben noch einen Film und zwar die Nostalgie spielt ja auch eine große Rolle. DDR, das ist Vergangenheit und oft auch die Nostalgie. Es gibt bei allem Übel aber auch jede Menge Sehnsucht, denn natürlich wurde auch in der DDR getanzt, gelacht, geliebt und gut gegessen. Und Elena Tairis hat einen Mann getroffen, der genau diese Erinnerungen sucht und uns auf den Geschmack bringt.
Enrico Pehns ist mal wieder in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs für seine Leidenschaft, Retro-Gaststätten.
Ja, meine Vorfreude ist sehr groß, weil ich mal wieder einen Landgasthof gefunden habe, der mich an meine Kindheit erinnert. Ich habe schon im Internet gesehen, dass es drin aussieht wie zu DDR-Zeiten. Wir sind heute in 19395 Barkhagen im Ortsteil Barkow in Mecklenburg-Vorpommern und wir stehen vorm Landgasthof Barkow.
Als Unterkellner Hubert testet Enrico Pehns Retro-Gaststätten für Social Media. Kamerafrau und Tochter Lucy ist oft dabei. Hier in Barkhagen gibt's natürlich DDR-Klassiker wie Steak au Four oder Jägerschnitzel.
Perfekt. Genauso schön altbacken, wie ich's mag. Richtig klassisch. Richtig schön noch von früher so, ne?
Seit 30 Jahren gibt es den Landgasthof Barkow von Andreas Potschun. Es ist das einzige Restaurant in Barkhagen und somit auch ein wichtiger Treffpunkt für die Einwohner.
So, was darf es denn Schönes zu essen sein?
Das Hähnchenbrustfilet, Gärtnerin Art.
Ja. Und ich hätte gerne den Mecklenburger Rippenbraten.
Sehr gut, machen wir.
Super, danke schön.
Es gibt Grund anzustoßen, denn gerade hat Unterkellner Hubert sein Jubiläum gefeiert.
Vor genau einem Jahr habe ich für euch da draußen das erste Gaststättenvideo hochgeladen. Seitdem habe ich 125 Lokalitäten besucht.
Das war ein ganz einfacher Zufall. Ich war mit meiner Frau im Spreewald im Urlaub und wir hatten abends Hunger.
Und ich sage euch, drin ist auch DDR-Einrichtung.
Ich habe das Handy gezückt, das alles einmal gefilmt, abends ins Netz geladen, morgens aufgewacht und habe mich über die Aufrufzahlen gewundert.
Wer von euch aus der DDR-Zeit kennt noch diesen Tisch? Wir haben eben gerade mal die Tischdecke hochgenommen. Achtung. Ist das geil oder was? Ist das geil?
Dann war ich am gleichen Abend in einer anderen Gaststätte, habe das gleiche nochmal gemacht und da war für mich klar, das willst du weiter betreiben.
Tausende Kilometer hat der Geschäftsführer einer Firma für orthopädische Schuhe seitdem für sein Hobby zurückgelegt und 4,3 Kilo zugenommen.
Die erste hausgemachte Kohlroulade mit Binnfaden drumrum. Ist das ein Kaventsmann? Binnfaden weg, aufgeschnitten. Oh, geil.
Hier eine absolute Zeitreise in die Vergangenheit. Ich habe gerade die Soljanka probiert und ich sage euch, das muss ein Originalrezept aus der DDR-Zeiten sein.
Der Toilettencheck.
Das ist er. Der Türdrücker von früher.
Das ist er. Der Lichtschalter von früher.
Oh. Und dann noch auf einen guten alten DDR-Teller.
Made in the German Democratic Republic.
Heute ist es Gulasch geworden für 11,50 Euro. Da kann man nicht knurren.
Einmal den Braten.
Oh, danke schön.
Das Essen im Landgasthof Barkow ist fertig.
Sauber. Vielen Dank.
Also, ihr guckt, was die drehen, meine Lieben. Es schmeckt genauso, wie es aussieht. Total lecker. Zart und hat richtig schönen Geschmack.
Über 70.000 Follower auf verschiedenen Kanälen hat der 49-Jährige. Retro-Gasthöfe werden immer weniger. Er freut sich, dass sie durch ihn Aufmerksamkeit kriegen.
Viele fahren dann auch einfach dahin nach meinen Gaststätten-Videos und machen das Gleiche so wie ich. Es gibt Leute, die schreiben mir dann im Nachgang, ich habe das Gleiche gegessen wie du und freuen sich darüber.
Andreas, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich kann das Landgasthof Barkow nur empfehlen. Das Essen war Schmackofatz.
Ausflug in den Geschmack der Kindheit voll geglückt. Nächste Woche geht es weiter.
Und erinnert, werden jetzt Kindheitserinnerungen wach oder vielleicht Erinnerungen an die DDR?
Ja, na gut, also das Essen in der DDR, das, also ich hoffe mal, dass sich da nach der Wende auch ein bisschen was verbessert hat. Ja, das, nee, aber ich, jetzt reiß ich das hier mal an mich. Also ich bin ja wegen dieses Buches hier, da hat mich ja der Verlag hierher geschickt. und ich habe das gemacht, ich habe das gerne gemacht, weil das wirklich ein total interessantes und auch schönes Buch ist. Also es sind so schöne Beiträge dabei. Also Katja Lange-Müller, die schreibt über Dialekte. Also komisch, dass ich eigentlich, ja, hätte ich jetzt diesen ganzen Auftritt hier durchberlinern müssen. Also so inspiriert.
Haben Sie?
Habe ich. Ja, dann ist ja gut. Na, weil ich finde ja, das Berlinerische, das ist immer so das Letzte vor der Handgreiflichkeit. Ja, also zumindest gucken mich die Leute mal so an, wenn ich anfange zu berlinern. Also wird er mir jetzt noch was tun oder redet er nur mit mir? Ja? Oder von Gunnar Tschinnibulk, das ist ein sehr rührender Beitrag. Also da beschreibt er, wie als 14-Jähriger aus der DDR rausgeholt wird von seiner Oma. Also diese Reise in den Westen und am gleichen Tag hat Boris Becker sein Wimbledon-Finale. Und anstatt zum Vater zu fahren, steigt er dann in der ersten Station im Westen aus dem Zug und guckt dann in irgendeiner Kneipe dieses Spiel. Und dann kommt der Vater, sozusagen kommt ihm dann entgegengefahren. Und dann, also nach dem Sieg von Boris Becker, haben sich dann eben Vater und Sohn wieder. Also es sind so viele schöne
Beiträge. Das sind da alles Beiträge von DDR-Autoren. Sie, das, über was wir gesprochen haben, das haben Sie ja beschrieben, nämlich der Humor im Grunde im Osten. Und es geht ja insgesamt um eine Empfindsamkeit, eine ostdeutsche Empfindung.
Empfindung, genau. Also gibt es ja diesen Bestseller,
der Osten. Jetzt geht unsere Musik schon los, jetzt können wir gar nicht weiterreden. Ja. Wir lesen einfach das Buch. Dankeschön. Morgen kommt noch ein Autor, Daniel Haas, Journalist und Autor. Sein Thema ist die Einsamkeit oder das Einsamsein, eine Befreiungsgeschichte. Bin gespannt. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.